Herzlich willkommen im Kepler-Salon zur langen Nacht der Forschung. Wie immer ist auch der Kepler-Salon mit dabei. Dieses Mal haben wir uns ganz der Medizin gestellt. Das Thema heute ist, was hat gastrointestinale Endoskopie mit Genetik zu tun? Also das Wort gastrointestinale habe ich ein bisschen lernen müssen zu Hause und gedacht, das klingt gar nicht so einfach. Ja, unser Gast ist heute Rainer Schöffel. Ich glaube, da kann gar nichts passieren. Dr. Rainer Schöffel ist geboren 1959, studierte Medizin in Wien, promovierte zum Dr. Med und habilitierte sich 1998. Zwischen 1991 und 2002 war der Internist als Oberarzt an der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin in Wien tätig. Er absolvierte eine zusätzliche Facharztausbildung in Gastroenterologie und Hepatologie. Am AKH Wien beschäftigt er sich im Bereich der interventionellen Endoskopie. Also ganz ungewöhnliche Namen für einen Laien. Ne? Dr. Schöffel engagierte sich in der österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie. Und heute ist Dr. Rainer Schöffel Leiter der 4. internen Abteilung des Krankenhauses der Elisabethinen in Linz. Herr Dr. Schöffel, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Der alten Frauen mit Endoskopen hinten in den Darm rein fort. Das war dann das durchaus eher abfällige Urteil.
Und abschreckend.
Der Kollege, der Freunde meines Sohnes. Ja, also ich bin eigentlich Internist, aber habe vor 20 Jahren begonnen, mich mit so schwarzen Schläuchen zu beschäftigen, die damals vorwiegend eingesetzt worden sind, damit man Magen spiegelt und Darm spiegelt. Und man hat dann aber noch nicht recht viel mehr gemacht. Und ich bin dann so ein bisschen in die Lehre gefahren nach München und nach Japan und habe gesehen, was man mit dem alles machen kann, dass man damit frühen Krebs rausschneiden kann, dass man Engstellen aufdehnen kann, dass man Gitter einsetzen kann, damit Engstellen offen bleiben, dass man nicht nur in den Magen schauen kann, sondern dass man von dort in den Zwölffingerdarm und von Zwölffingerdarm in den Gallengang reinfahren kann und in den Bauchspeicheldrüsengang reinfahren kann und so weiter und so fort. Das hat mich fasziniert. Und mit dem habe ich mich dann 10 Jahre lang intensiv beschäftigt. Und dann bin ich nach Linz gekommen und da beschäftige ich mich jetzt wieder sehr viel mit Patienten, mit Magen-Darm, mit Leberkrankheiten, Bauchspeicheldrüsenkrankheiten und versuche das, was ich vorher gelernt habe, da mit anzuwenden, in einem besonders zu klinischen Kontext. Klinischen Kontext meine ich mal, dass man einen Patienten von seiner Krankengeschichte an, über die Diagnose, die Therapie begleiten und was Sinnvolles machen können. Also heute habe ich einen Patienten Gallensteine aus dem Gallengang rausgeholt und einen anderen Patienten, der Engstelle im Bauchspeicheldrüsengang gehabt hat, so eine Prothese eingesetzt, damit der Saft wieder abbrennen kann. Ich bin also ein bisschen untypisch für einen Internisten, relativ invasiv, so an der Grenze zur Chirurgie unterwegs. Jetzt müssen wir aber irgendwie die Kurven zu unserem Thema.
Ja. Und was hat das jetzt mit Genetik zu tun?
Ja,
das,
Ganze?
Das ist ja auch ein spannendes Thema.
Man macht es dann eine Zeit lang und ist fasziniert davon, was alles möglich ist, was handwerklich und was, wir sagen, im interventionell zu diesem Handwerklichen alles möglich ist, bis dass man darüber nachdenken anfängt, was das in einem größeren Kontext bedeutet. Und dabei bin ich irgendwie auf die Bauchspeicheldrüse verfallen. Und das ist so ein bisschen Vergessenes von wenigen. Es gibt nicht sehr viel, die sich für Bauchspeicheldrüse interessieren. Es ist ja ein bisschen ein verstecktes Organ. Und habe dann mir die Frage gestellt, warum ist das alles so, wie es ist? Und eins, worüber wir heute reden wollen, ist das Problem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie werden es schon gehört haben. Sie werden nichts Gutes davon gehört haben. Bauchspeicheldrüsenkrebs trifft jeden Hundertsten von uns. Also in Österreich wird jeder einer von 100 an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken und leider fast alle sterben. In absoluten Zahlen heißt es, dass wir etwa 1400 neue Erkrankungen im Jahr in Österreich haben. Oberösterreich ist aber ein Fünftel davon. Sie können sich also ausrechnen, Oberösterreich hat etwa 270 Bauchspeicheldrüsenkrebs, Neuerkrankungen im Jahr. Und fast alle müssen sterben. Und wir waren lange Zeit frustriert und haben es nicht wirklich verstanden. Wir haben die Schuld bei uns gesucht, dass bei der Operation nicht alles mitgenommen wird und so weiter. Und trotzdem ist nichts besser geworden.
Kann man ohne Bauchspeicheldrüse überleben?
Ja, kann man. Die Bauchspeicheldrüsenfunktion kann man vollständig ersetzen. Die Bauchspeicheldrüse ist ja einerseits der Produzent von Verdauungssaft, damit man aus dem Steak Aminosäuren, die kleinsten Bestandteile machen, damit man aus dem Brot Traubenzucker machen, damit man aus dem Bratelfett sozusagen Fettsäuren, Triglyceride machen. Und diese Funktion können wir halt durch Schweinepankreatin, also Bauchspeicheldrüsensaft vom Schwein völlig ersetzen. Das schluckt man kapselweise dazu, zu einer kleinen Mahlzeit eine Kapsel, zu einer großen Mahlzeit vielleicht drei Kapsel. Und die zweite Funktion ist, dass die Bauchspeicheldrüse das Insulin und nur ein paar Hormone produziert, um den Zuckerspiegel zu regulieren und den Appetit und die Magenentleerung. Und die Insulinfunktion ist die lebenswichtige und die können wir ja schon relativ lang ersetzen. Und das Insulin wird halt von Bakterien produziert durch gentechnische Verfahren. Ja, und dann ist 2010 gekommen und zwei Publikationen in Nature, die uns einmal verstehen haben lassen, warum das mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs so schlimm läuft. Und da hat man 20 Menschen, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind, denen hat man bei der Obduktion Gewebe aus der noch gesunden Bauchspeicheldrüse, aus dem Tumor der Bauchspeicheldrüse und aus den Metastasen in der Leber genommen. Und dann hat man den kompletten genetischen Code dieser drei Gewebe bei jedem der 20 Leute angeschaut. Und man kann, wenn man sich anschaut, wer hat welche Mutationen. Mutationen sind sozusagen Brüche, Veränderungen in der Genetik, die zu einem gewissen Zeitpunkt passieren und die dann immer weitergegeben werden. Und wenn man sich diese Mutationen anschaut, kann man sie ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt ist der erste Tumor, der kleinste Krebs entstanden und zu welchem Zeitpunkt hat sie die Metastase abgelöst und ist in der Leber Metastase geworden. Und dann war es uns klar, der durchschnittliche Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, wenn er zum Tode führt, 16 Jahre alt.
So lange Zeit.
Und ich weiß nicht, ob Sie Menschen kennen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs haben oder gehabt haben. Die Zeit von den ersten Symptomen bis zum Tod ist irgendwo zwischen ein Jahr bis zwei Jahre, vielleicht drei Jahre herum. Das heißt, und nur was haben wir gesehen? In diese 16 Jahre, die ersten Metastasen treten etwa in der Hälfte dieser Zeit auf, etwa noch 8 Jahre. Und dann hat man nur 8 Jahre die man mit der Metastase lebt. Aber erst in den letzten 2-3 Jahren kommen Symptome. Das kann sich nie ausgehen, wenn ich auf Symptome warte, dass ich den Krebs in ein Stadium entdecke, in dem er nur heilbar wäre. Und deswegen ist halt die Antwort, wir müssen in die ersten 8 Jahre, bevor sie die Metastase löst, kommen, wenn noch keine Spur von Symptomen da ist. Und jetzt arbeiten wir an Tricks, wie man in diese ersten 8 Jahre kommt. Und einer der Tricks ist, Familiengeschichten anlegen. Wir wissen, dass jemand, der einen engen Verwandten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, statt 1% ungefähr 3% Risiko hat. Wir wissen, wenn man 2 davon hat, dass man ungefähr 8% Risiko hat. Wir wissen, wenn man 3 hat, dass man ungefähr 20% Risiko hat. Und die mit dem hohen Risiko, also zum Beispiel die mit 20%, denen legen wir schon sehr, sehr nahe, dass sie 10 Jahre bevor der Jüngste am Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Familie erkrankt ist, anfangen, sich regelmäßig die Bauchspeicheldrüse anschauen zu lassen. Entweder mit einer Kernspintomographie oder mit so einem Endoskop. Und wenn man dann die kleinste Veränderung sieht, ohne dass der irgendwelche Beschwerden noch hat, dann natürlich überlegt man sich genau, ist das, schaut es noch einmal, zweites Mal vielleicht an, denen empfehlen wir, sich operieren zu lassen, und zwar die ganze Bauchspeicheldrüse rausnehmen zu lassen. Und es scheint zu funktionieren. Beim ersten Durchgang dieser Überwachung natürlich findet man die verschiedensten Stadien von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also auf dem zweiten Durchgang der Überwachung findet man nur mehr ganz kleine. Und man muss sehr vorsichtig sein, aber die dürfte man geheilt haben. Es sind noch nicht viel.
Ja, Sie arbeiten ja noch nicht allzu lange an diesem Thema, nicht? Also,
wir haben das erste Programm in Österreich diesbezüglich. Es gibt, und da haben wir es uns ein bisschen abgeschaut, in Amsterdam und in Brüssel bereits ein solches laufendes Programm. Und von dort haben wir auch schon ein bisschen mehr Daten, als wir haben. Und ja, es scheint zu funktionieren, dass man mal an dieser Krankheit, an der eigentlich fast alle sterben, an der irgendwas ändert. Ja.
Aber es ist auch eigenartig, ich meine, wenn man jetzt in Gesellschaft sitzt und sagt, ja, der andere sagt, mein Leber hat heute schon genug, ne, dass ich darf nichts mehr trinken, aber von der Bauchspeicheldrüse erzählt ja nie jemand was, oh, ich muss auf meine Bauchspeicheldrüse aufpassen oder sonst was. Das ist ein Organ, das existiert jetzt im Kopf nicht wirklich, oder? Oder täusche ich mich da?
Nein, das stimmt schon. Es ist irgendwie nicht anschaulich, nicht? Wenn der Chirurg am Bauch aufschneidet, dann sieht man eine Leber und eine Milz am Magen und einen Darm, aber von der Bauchspeicheldrüse sieht man nichts. Weil die Bauchspeicheldrüse liegt hinter dem Magen, unmittelbar an der Wirbelsäule auf. Ungefähr wie so ein Fisch von dieser Größe. Die Bauchspeicheldrüse löst sie, wenn jemand stirbt, relativ schnell auf. Sie verdaut sich selber. Das heißt, man hat sie früher bei späten Leichenöffnungen gar nicht mehr richtig gefunden. Ja, wenn die Leichen nicht gekühlt waren. Und hat sie lange mit der Bauchspeicheldrüse nicht beschäftigt. Zum Beispiel in der chinesischen Medizin gibt es die Bauchspeicheldrüse nicht. Kommt nicht vor. Aha. Die Milz ist ganz wichtig, die Leber ist ganz wichtig, die Galle ist ganz wichtig, der Darm, aber Bauchspeicheldrüse kommt in der chinesischen Medizin nicht vor. Ja. Die Drüse ist natürlich aus vielen Gründen interessant. Es gibt gutartige Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Der häufigste Risikofaktor für die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist Alkohol und Rauchen. Für den Krebs ist interessanterweise ist Alkohol kein Risiko, sehr wohl aber das Rauchen. Und diese chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die gibt es auch als genetische Erkrankungen. Und da haben wir jetzt eine Gruppe von 12 Kindern, die haben mit 7, mit 5, mit 9, mit 11 schwere chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, Schmerzen, können nicht in die Schule gehen, boxen nicht richtig, Verdauungsstörungen. Und dort kennen wir heute die Mutationen, die zu dieser chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Und wenn wir so ein Kind entdecken, dann, und das sagt schon, was Genetik halt ist und dass es natürlich auch hart ist und hart sein kann, was Genetik macht. Ich erinnere mich jetzt an die Claudia, die ist jetzt 13. Mit 12 ist sie zur genetischen Untersuchung gegangen, weil sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat. Und dort hat sie die Botschaft mit ihrer Mutter gekriegt. Die Hälfte ihrer Kinder werden einmal genau dieselbe Krankheit haben wie sie. Und sie selber hat durch diese Entzündung ein Risiko von 40%. Nicht 1% wie wir alle, sondern 40%, dass sie einen Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegt. Das sieht man natürlich auch. Das ist auf der einen Seite ein Segen. Wir decken auf, warum die das hat. Wir können sie in ein Überwachungsprogramm geben. Aber auf der anderen Seite, wie geht ein 12-, 13-jähriges Kind, auch wenn es so schonend wie möglich und vielleicht nicht in der ganzen Härte hingeknallt und in kleinen Portionen vermittelt, aber trotzdem, wie geht das ein Kind mit dieser Information oder eine Familie, die nichts, die jetzt Laien sind, wie geht die mit dieser Information um? Was bedeutet das für die weitere Entwicklung des Kindes, wenn es weiß, was das, wie ihre Nachkommen dran sein werden und wie wie sie selber einmal möglicherweise erkranken wird.
Und wenn man dieses Risiko erkennt, entschließt man sich nicht dann doch so früh die Bauchspeicheldrüse zu entfernen, wenn es bis jetzt noch keine andere Heilung oder ich nehme an, dass es da nichts gibt, weil sonst hätte man das sicher schon versucht.
Die Überlegung geht natürlich durch den Kopf, aber in der Medizin heute schreiten wir dann zu einer vorbeugenden Entfernung des Organs, ohne dass man nämlich nur irgendwo was sieht. Nicht nur ohne, dass Symptome sind, sondern ohne, dass man in den Untersuchungsmethoden was sieht. Nur weil der das Gen tragt, das entschließen wir uns nur, wenn das Risiko in der Größenordnung von 80% oder mehr ist. Wir kennen das zum Beispiel vom Brustkrebs. Ja? Dort gibt es eine prophylaktische Entfernung. Ja. Wir kennen es auch vom Magenkrebs. Dort ist es zwar sehr selten. In Oberösterreich haben wir bis jetzt nur eine einzige Familie, die ein familiäres Magenkrebsgen der E-Katharin-Mutation trägt. Aber diesen Familienmitgliedern ratet man mit 35, sich vorbeugend den Magen entfernen zu lassen. So hoch ist das Risiko bei der Bauchspeicheldrüse nicht und das ist der Grund, warum man nicht zur prophylaktischen Entfernung rät. Und natürlich kann man die Bauchspeicheldrüse ersetzen, habe ich gesagt, mit Insulin und mit Verdauungssaft, aber diese Art von Diabetes ist nicht leicht einstellbar. Das verläuft viel, also die ist viel viel schwieriger zu kontrollieren, neigt viel mehr zu Ausreißern nach oben und nach unten, diese Art von Zuckerkrankheit, die die entwickeln, wenn sie keine Bauchspeicheldrüse haben. Ja.
Ja, ich nehme an, Sie haben auch Fragen mitgebracht, bitte. Wenn Sie eine Frage stellen, warten Sie auf das Mikro, weil es wird alles aufgezeichnet im Kepler-Salon. Sie können das auch auf www.kepler-salon.at nachhören, auch heute, diesen heutigen Abend. Trauen Sie sich nur, das ist Capsa-Salon, darf jeder fragen, es gibt keine dummen Fragen.
Sie haben sie schon ein bisschen angedeutet gekriegt. Die Bauchspeicheldrüse ist nicht das einzige Organ, wo uns die Genetik in der Gastroenterologie interessiert. Zum Beispiel beim Dickdarmkrebs haben wir mengenmäßig ein viel größeres Problem. Wir haben 6-mal so viel Dickdarmkrebs, wie wir Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, oder mittlerweile nur mehr 4-mal, weil der Bauchspeicheldrüsenkrebs aufholt.
Nur, warum holt der auf?
Spannende Frage.
Ja, es muss ja einen Grund haben.
Weil die Bevölkerung älter wird.
Ja, okay. Ja,
weil die Bevölkerung häufiger Diabetes hat.
Das habe ich auch schon.
Der Diabetes ist ein Wachstumsfaktor für den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, das sind so die gesicherten Dinge. Das Rauchen hat das Seine getan, aber das wird jetzt eher besser.
Ja.
Also daher müsste er eigentlich abnehmen. Faktum ist aber, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs relativ zunimmt. Aber wahrscheinlich ist ein wesentlicher Faktor, dass einfach die Bevölkerung älter wird. Aber wie gesagt, Genetik spielt also nicht nur bei der Bauchspeicheldrüse, sondern sehr viel auch beim Dickdarm eine Rolle. Nur den Dickdarmkrebs haben wir viel besser unter Kontrolle, weil wir dort Vorsorgeuntersuchungen so effizient machen können, dass wir eigentlich ja, 90-prozentige Heilung anbieten kann. Ja, nicht nur das. Der Dickdarmkrebs in seiner Biologie wächst langsam. Und man sieht es, weil man mit dem Endoskop oder mit der Röntgenuntersuchung hinschauen kann, man sieht, wie der wächst. Und er wächst erst einmal als gutartiger Polyp.
Ja.
Und erst nach 5, 8, 10 Jahren entwickelt sich daraus ein Krebs. Und ich habe viel Zeit, den zu entfernen in ein Stadium, wo er sicher noch keine Metastasen gemacht hat. Und das ist etwas, was wir beim Bauchspeicheldrüsenkrebs noch nicht können, aber halt jetzt ein bisschen versuchen anzugehen. Genetik spielt auch am Magen eine Rolle. Sehr wenig Rolle spielt sie bei der Leber und bei der Speiseröhre.
Also da ist effektiv auch die Ernährung und schlechte oder Lebensweise schuld, oder?
Leberkrebs entsteht praktisch nur auf Boden einer Leberzirrhose. Und Leberzirrhose entsteht zu einem Drittel durch Alkohol, zu einem weiteren Drittel durch Virushepatitis, chronische Virushepatitis. Sie haben sicher schon von der Hepatitis C gehört. Das ist der Hauptschuldige. Und die Hepatitis B ist der zweite Schuldige. Das macht ein weiteres Drittel aus. Und das letzte Drittel ist dann ein Sammelsurium von selteneren Ursachen für Leberkrebs, ja. Speiseröhrenkrebs ist wieder was anderes. Das hat viel auf der einen Seite mit Sodbrennen zu tun und andererseits mit Alkohol und Nikotin. Da gibt es zwei Krebsarten, den Krebs der Raucher und Trinker, der früher viel häufiger war, wie also nur relativ viel Schnaps und Austria 3er geraucht worden sind, sodass selber brennte. Das war schlimmer. Diese Art von Speiseröhrenkrebs wird es heute noch dafür, wird jene, die durch Sodbrennen verursacht wird, also durch die Refluxkrankheit, die wird mehr. Das ist so ein bisschen ein Überblick jetzt gewesen über die verschiedenen.
Ich würde fragen, was sind die Symptome von einem Bauchspeicheldrüsenkrebs? Also von, auch schon im Endstadium dann, weil es ja vorher keine gibt in dem Sinn.
Etwa die Hälfte der Patienten hat Schmerzen, die andere Hälfte nicht. Ja, aber die Hälfte der Patienten hat im fortgeschrittenen Stadium Schmerzen, und zwar typischerweise wie ein Gürtel, den sie zu hoch tragen, den sie etwa so in der Höhe vom Nabel tragen. Ja. Rundherum kann es da wehtun. Mhm. Typischerweise wie ein Gürtel, der rundherum geht. Ja. Sehr unangenehmer Schmerz, bohrend, stechend. Nachdem die meisten Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen da im Kopf sind und durch den Kopf die Gallenwege durchgängen. Gallengang geht durch den Bauchspeicheldrüsenkopf durch. Daher, und wie gesagt, die meisten sitzen da, kommt zu einer Verstopfung des Gallengangs. Die Galle kann nicht mehr abfließen, die Augen werden gelb und dann der ganze Körper wird gelb. Ja? Das ist ein zweite wesentliches Symptom. Und ein drittes ist, dass die Leute beginnen, Gewicht abzunehmen, unabsichtlich Gewicht verlieren. Und dann gibt es noch seltenere. Es kann zum Beispiel sein, dass eine neu auftretende Zuckerkrankheit, gerade bei einem Patienten, wo man es nicht so erwarten würde, nicht? Der klassische Zuckerkranke ist so gegen 60 dick und aber wenn das in einem Alter auftritt, wo es nicht passt, wenn das bei oft sehr schlanken Leuten auftritt, wo es eigentlich nicht passt, sollte man halt daran denken, dass das auch das erste Symptom eines Bauchspeicheldrüsentumors sein kann. Man muss dazu sagen, wenn man auf der Bauchspeicheldrüse einen Knoten findet, muss das nicht in jedem Fall dieser schlimme Bauchspeicheldrüsenkrebs sein. Es gibt gutartige Tumore. Es gibt bösartige Tumore, die längst nicht so bösartig sind wie der Bauchspeicheldrüsenkrebs selber. Zum Beispiel hormonbildende Tumore, ja? Oder Zysten. Die Bauchspeicheldrüse kriegt Zysten, so wie der Eierstock, sehr ähnliche Zysten. Dinge, die man auch entfernen sollte, aber die natürlich von der Chance, von der Aussicht 100% besser sind. Ne?
Und so eine Untersuchung, ist das schmerzhaft mit der Endoskopie?
Nein.
Wie geht das vor sich praktisch?
Wenn man die Bauchspeicheldrüse untersucht, dann gibt es einerseits die Verfahren Ultraschall, Computertomographie, Kernspintomographie, wo man in einer Röhre liegt und halt durch die Röhre durchfährt. Jene, die vielleicht Platzangst haben, die werden vielleicht dort ein bisschen ein Problem haben, aber das tut in keiner Weise weh.
Das Klopfen ist ein bisschen unangenehm, ne? Das Dröhnen.
Also Kernspintomographie, das gibt einige wenige, die das nicht aushalten. Ja. Aber eigentlich wäre es kein großes Problem. Wenn man die Bauchspeicheldrüse mit einem Endoskop untersucht, dann verschläft man das, okay, weil ein Anästhesist oder eine Anästhesieschwester in das Reich der Träume schickt. Ja, das ist okay. Nichts, was man erleben muss, das sollte man besser verschlafen. Ja? Aus dem einfachen Grund, das dauert oft eine halbe, dreiviertel Stunde, in der dieses Endoskop da im Rachenbereich erinnern liegt und einfach
hat sich auch
reizt.
Viel entwickelt. Also ich kann mich erinnern, früher ist man ja gar nicht gern gegangen, weil sie hat auch keine Narkose gekriegt. Also ich selber war immer narkotisiert, wenn ich untersuchen gegangen bin. Also Gott sei Dank. Also das,
wir haben es einmal angeschaut, heute lassen sie bei uns 81% der Leute für die Magenspiegelung und für die Darmspiegelung schon eine Spritze geben, sodass sie es verschlafen. Ja,
Ja, und jetzt, wenn ich aber Risikofaktoren habe bei der Bauchspeicheldrüse, wie oft muss man da kommen?
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr? Mhm. Ja, schon und, häufig, ne?
Ja. Aber damit es einen Sinn macht, einmal im Jahr. Man macht dann auch eine Blutabnahme dazu. Es gibt Tumormarker für die Bauchspeicheldrüse. Aha. Und manche Leute glauben, sie können sich auf die Tumormarker verlassen. Das ist nicht der Fall. Man macht sie dazu, aber die allein bringen es nicht, weil sie meistens zu spät anzeigen. Und man sollte anfangen, circa 10 Jahre bevor der Jüngste in der Familie erkrankt ist, wenn die Risikokonstellation familiäre Belastung da ist. Ansonsten müssen wir sagen, Bauchspeicheldrüsenkrebs vor dem 50. Lebensjahr ist sehr selten. Also eine generelle Vorsorge würde man wahrscheinlich sonst einmal um 50 anfangen. Und aufhören tun wir dann, wenn die Operation aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten, seines biologischen Alters oder wegen Begleiterkrankungen nicht mehr vertretbar wäre. Nicht? Denn wenn jemand dann vielleicht einmal mit 2 Herzinfarkte hinter sich hat und eine Herzschwäche oder die Niere nicht mehr so arbeitet, dann hätte er von einer Operation der Bauchspeicheldrüse im Frühstadium nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er die Operation nicht übersteht, zu groß wäre. Ja? Diese Grenze ist, wie ich gelernt habe, noch bei 70 Jahren gelegen und sie ist heute bei 80 und manchmal sind manche sehr fit und werden also auch noch zwischen 80 und 85 operiert, weil halt Kalender, Alter, aber nicht dasselbe ist wie biologisches Alter, das ein Mensch hatte.
Bitte.
Der jüngste Patient, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist, wie alt war der?
27.
Okay. Also doch sehr jung.
Nämlich an diesem klassischen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja? Ich habe auch einen 14-Jährigen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gesehen. Das war aber ein Hormontumor. Das ist was anderes. Und die, also klassischer Bauchspeicheldrüsenkrebs, der jüngste, den ich erinnern kann, 27. Ja?
Bitte, fragen Sie.
Jetzt da gleich noch einmal anschließend, die 27 Jahre, wie Sie gesagt haben, wenn man den entdeckt, ist der Tumor meistens schon sehr alt. Mhm. Meinen Sie jetzt mit 27 erkrankt oder wirklich
erkrankt entdeckt? Damals. Damals haben wir noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, also wann der angefangen hat. Das, was ich Ihnen gesagt habe, ist ein Durchschnittswert. Ja? Dass der durchschnittliche Bauchspeicheldrüsenkrebs 16 Jahre alt ist. Es wird besonders bösartige geben, die sind vielleicht nur 5 Jahre alt. Und es wird vielleicht sehr gutartige geben, die sogar 20 Jahre alt sind oder 25 Jahre. Ja? Das ist halt bei uns in der Medizin so, wenn wir was erzählen, dann erzählen wir alle von größeren Gruppen von Leuten, die diese Krankheit haben und rechnen einen Durchschnittswert aus. Und dieser Durchschnittswert liegt zwar in der Mitte, aber trifft halt oft nicht wirklich für den Einzelfall repräsentativ zu. Darum sollten wir uns, wenn wir wissenschaftlich reden, nicht über nur den Mittelwert angeben, 16 Jahre, sondern ich sollte eigentlich dazu sagen, was das sogenannte Vertrauensintervall ist. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Wenn Wissenschaftler reden und eine Zahl nennen, dass etwas so und so groß, lang, alt, was immer ist, dann geben sie den Mittelwert an, den Durchschnittswert und ein Vertrauensintervall. Und das Vertrauensintervall beschreibt jenen Bereich, in dem 95% der gesamten Fälle liegen. Also ich würde sagen 16 Jahre Mittelwert und Vertrauensintervall, zum Beispiel 9 Jahre bis 24 Jahre. Ja, das, so würde ein Wissenschaftler korrekt heute etwas ausdrücken. Dann kann ein anderer sagen, ich bin mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liege zwischen 9 und 24. Und die 16 sind halt der Mittelwert, der sich mathematisch errechnet. Entschuldigung, diesen Ausflug in die Statistik. Aber ja, was Sie für Statistik halten können, das sehen Sie beim heutigen Wetter, nicht? Statistisch gesehen hat es halt 16 Grad und ist bewölkt, aber
über 20 gehabt. Also
28 habe ich gesehen.
Ich glaube, heute ist jeder ins Schwitzen kommen.
Das ist, und das ist das Problem an der Statistik und warum wir uns so schwer mit ihr tun.
Ja. Aber ich glaube, wir können das noch herumreichen da, das Endoskopie und durchschauen, wie das funktioniert.
Das ist jetzt kein Top-Endoskop, ja. Ein Top-Endoskop hat eine Peripherie in der Größenordnung von einem Kasten und einen Monitor, der ist natürlich heute HD und was weiß ich noch. Aber das ist etwas, was ohne Strom überall mitgenommen werden kann. Und was wir halt verwenden, wenn wir zum Beispiel bei der Visite in 10 Sekunden geschwind einmal irgendwo reinschauen müssen.
Die haben noch eine Frage.
Ja. Ich würde fragen, an was genau stirbt man dann eigentlich, wenn wir Bauchspeicheldrüsenkrebs haben?
Die allermeisten Patienten an Auszehrung. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs führt dazu, dass die Leute sehr viel Gewicht verlieren, sehr schwach werden, aufhören zu essen, zu trinken und dann mehr oder weniger einschlafen. Dieses Einschlafen ist natürlich auch bei jenen, die Schmerzen haben, unterstützt durch die Schmerzmittel, die wir geben, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass der Patient keine Schmerzen hat, und da geben wir das auch ein, dass der Patient dadurch müde, schläfrig wird, ja, möglicherweise dann auch vielleicht ein bisschen früher ganz einschläft. Diejenigen, die diese Gelbsucht haben, den Gallengang, der verstopft ist, die würden an einer Blutvergiftung sterben, weil die aufgestaute Galle über kurz oder lang von Bakterien verseucht zu Eiter wird und dieses Eiter dann in den ganzen Körper ausgeschwemmt wird. Damit es nicht zu bald passiert, betreiben wir sogenannte palliative Therapie, und auch die mit dem Endoskop, indem wir da rein, vom Darm kommend, da rein Metallgitterprothesen schieben. Diese Metallgitterprothesen dehnen das wieder auf und halten das eine Zeit lang, ein Jahr oder so, offen, sodass dieses Problem Gelbsucht, Blutvergiftung nicht zum Problem wird. Das machen wir aber nicht, damit der Patient länger lebt unbedingt, sondern dass die Zeit eher besser ist, die er noch zur Verfügung hat. Ja.
Das ist eine Erleichterung.
Diese Auszehrung ist ganz interessant, wie die zustande kommt. Offensichtlich schütten diese Tumore Botenstoffe aus, die im Körper eine vollkommene Umkehrung des Stoffwechsels bewirken. Und wir haben heute, sind diese Botenstoffe zum Teil erkannt. Wir können heute im Tierversuch bereits die Bildung dieser Botenstoffe ausschalten und diese Gewichtsabnahme verhindern. In der Zukunft wird das auch ein wesentliches Medikament in der palliativen Therapie werden, dass man diesen massiven Gewichtsverlust nicht erleidet und dadurch dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang länger lebt, auch wenn der Krebs schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Das ist die Tumorkachexie, mit Fremdwort, diese Erkrankung, diese Auszehrung des Tumorpatienten, und die ist durch Botenstoffe des Tumors bedingt, die in den Stoffwechsel eingreifen.
Ja, ich wünsche mir nur, dass wir alle das nicht erleiden müssen, allein das Zuhören, das ist also für mich persönlich natürlich schon sehr tragisch. Ich kenne schon eine Dame, die immer Probleme gehabt hat mit der Bauchspeicheldrüse. Die hat sich die Nerven relativ bald durchtrennen lassen. Ist das eine Lösung?
Das war ein Ansatz, den man eine Zeit lang verfolgt hat. Die Ergebnisse waren nicht aufregend gut, muss man sagen. Und heute sind die Schmerzmittel so viel besser geworden, dass man das eigentlich nur mehr sehr selten macht. Das kann man heute sehr elegant machen. Im Rahmen einer Magenspiegelung injiziert man durch die Magenwand diese Alkohol in die Nervengeflechte hinter dem Magen hinein, und dadurch sterben diese Nerven dort ab, und der Schmerz wird einfach nicht mehr weitergeleitet. Aber es ist eher in den Hintergrund getreten, diese Form der Therapie. Ja, unser Gespräch ist ein Gespräch eigentlich über die Endlichkeit des Menschen, nicht? Wenn man jung ist, denkt man nicht so viel drüber nach. Und wenn man
Gott sei Dank vielleicht. Ne?
Das ist wahrscheinlich ein Schutzmechanismus. Und wenn man älter wird, dann geht dann das immer öfter durch den Kopf, dass das ein klares Ablaufdatum hat. Und wir reden halt jetzt darüber, ob es dies oder ob es jenes ist. Aber das, was betroffen macht, ist vielleicht diese Sicherheit, dass es irgendwas ist, was mit Sicherheit kommt.
Ja, das stimmt. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich meine, ich habe auch schon ein gewisses Alter. Meine Mutter ist auch an Darmkrebs verstorben und ich habe das Alter schon weit übersprungen. Also ich lebe schon wesentlich länger als meine Mutter. Und ich beschäftige mich heute mehr denn je mit Tod, aber ich habe weniger Angst als mit 20 oder 30 ich Angst gehabt habe vor dem Sterben oder vor dem Tod. Also ich bin, aber eins möchte nicht qualvoll sterben. Also das ist deutlich, dass es schon sehr gute Mittel gibt, dass man sozusagen die in Krankheit, dass einem da noch geholfen wird.
Und ist auch ein großer Bereich der Medizin geworden, der vor 20 Jahren noch zumindest bei uns komplett unterentwickelt war. Ja.
Da hat sich viel getan und wird sich, glaube ich, noch viel tun.
Ja, da können wir viel lernen von Benelux und Westeuropa.
Und auch von Ihnen, nicht?
Die sind ein bisschen auch weiter.
Geschult nach Linz gekommen.
Ja, auch wir haben eine Palliativstation. Das hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun. 8 Betten, wo Patienten sind, die keine Heilung mehr kriegen können, die aber bestmöglich was Schmerzen, was Ernährung, was auch menschliche, psychologische Betreuung anlangt, so gut es geht, diese letzte Lebensphase bewusst durchlaufen.
Ja, wenn es noch eine Frage gibt, ganz kurz, weil wir haben schon die Zeit.
Vorbeugend kann man gar nichts machen. Also mit
nicht rauchen ist die beste Vorbeugung gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Keinen Zucker haben. Also das kann man sich nicht komplett aussuchen. Ja, aber sicherlich ist Sport und vernünftige Ernährung in dieser Hinsicht, dadurch, dass es dem Zucker vorbeugt, auch eine gewisse Vorbeugung für den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wenn man eine Familiengeschichte hat mit Verwandten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, gerade dann, wenn es mehrere sind, gerade dann, wenn es enge Verwandte sind, dann sollte man sich einmal beraten lassen und abchecken lassen, wie hoch ist das Risiko wirklich. Weil alle jene heute, die ein Risiko von 10% oder mehr haben, die versuchen wir zu überzeugen, dass sie in so ein Früherkennungsprogramm reingehen, mit eventuell, wenn man was findet, der Möglichkeit der frühzeitigen Entfernung der Bauchspeicheldrüse, damit sie dort erstens die kleine Veränderung, die man gefunden hat, weg ist und sonst nirgends mehr wo was bilden kann. Ansonsten kann man nicht sehr viel tun. Vielleicht sollte man nur sagen, es ist herumgegeistert, dass Kaffee schlecht ist für die Bauchspeicheldrüse. Das war ein klassischer Einfaller der Wissenschaft. Man hat eine Kontrollgruppe genommen, die nicht gepasst hat, und dadurch ist es herausgekommen, dass angeblich Kaffee schädlich sei. Das ist widerlegt worden. Kaffee macht überhaupt nichts und Kaffee schützt sogar vor Leberkrankheiten.
Aber natürlich alles in Maßen. Ne?
Maßen?
Maß und Ziel.
Ja, sonst glaube ich, kann man nicht sehr viel dazu tun. Ja.
Und es gibt andere.
Es gibt, naja, generell nein.
Okay.
Generell nein. Ich glaube, es ist sinnvoller, jene wenigen Leute, die ein hohes Risiko haben, sehr ordentlich zu überwachen. Aber so ab und zu die Bauchspeicheldrüse anschauen lassen mit dem Ultraschall, das bringt es nicht.
Ja. Okay. Ja, Wir sind am Ende. Die Zeit läuft. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schöffel. Es war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, Sie pflichten dem bei. Danke vielmals. Jetzt geht's weiter. Der dritte Vortrag ist heute die Vortragende Gabriele Wurm. Der Titel lautet Faszination Neurochirurgie, medizinische Simulation zur chirurgischen Ausbildung. Also auch ein sehr spannendes Thema wieder. Die Gastgeberin ist Uschi Hockenschaub. Schön, dass Sie da waren. Vielleicht bleiben Sie noch. Und ja, wir gehen, glaube ich, jetzt eine Kleinigkeit trinken. Bin schon ganz ausgetrocknet. Danke nochmals.